Liebe Geschwister, auf dem Grabstein des christlichen Denkers und Philosophen Sören Kierkegaard steht das Wort, das er selbst gedichtet hat: Noch eine kurze Zeit, dann ist's gewonnen. Dann ist der ganze Streit in nichts zerronnen. Dann werde ich laben mich an Lebensbächen und ewig, ewiglich mit Jesus sprechen. Es kann aber auch sein, dass solch ein Wort in einer anderen Weise erfüllt wird als durch Sterben hindurch, wie wir es kürzlich miteinander betrachtet haben. Denn wir gehören ja doch zu jener letzten Generation des saftig werdenden und grünenden Feigenbaumes, von der Jesus gesagt hat, sie werde nicht vergehen, bis das alles geschehe, was er in seinen Endzeitreden vorher verkündigt hat. Wobei freilich die Frage bleibt, wann wir dieses saftig Werden des Feigenbaumes anzusetzen haben, sein Blättertreiben. Ob im Jahre 1948 oder erst im Jahre 1967, wo dann auch Jerusalem vereinigt wurde und wiederum zur Hauptstadt Israels wurde. Aber das möchte ich dahingestellt sein lassen. Ich möchte zu Beginn als ein Wort unserer Hoffnung lesen, 1. Thessalonicher 4, Vers 13 bis 17. Wir wollen aber nicht, Brüder, dass ihr, was die Entschlafenen betrifft, Unkundige seid, damit ihr euch nicht betrübet, wie auch die übrigen, die keine Hoffnung haben. Denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, also wird auch Gott die durch Jesum Entschlafenen mit ihm bringen, mit ihm zur Darstellung bringen. Glaubende sind also solche, die, wenn sie sterben, durch Jesus sterben und nicht durch den Tod und seine Handlanger. Denn dieses sagen wir euch in einem Herrenwort, dass wir die Lebenden, die übrig bleiben, bis zur Herrlichkeitsgegenwart des Herrn, bis zur Ankunft des Herrn, den Entschlafenen keineswegs zuvorkommen werden. Denn der Herr selbst wird mit gebietendem Zuruf, mit der Stimme eines Fürstenengels und mit der Posaune Gottes, mit dem Schofar Gottes, herniederkommen vom Himmel, und die Toten in Christo werden zuerst auferstehen. Danach werden wir, die Lebenden, die übrig bleiben, gemeinsam mit ihnen entrückt werden in Wolken, dem Herrn entgegen in die Luft. Und also werden wir alle Zeit mit dem Herrn gemeinsam sein, bei dem Herrn sein und bei allen seinen Aufgaben im Himmel und auf Erden. Denn das glauben Sie doch wohl nicht, dass wenn unser Herr, der Messias, der wiederkommende Herr, auf Erden sein Reich errichtet, wenn er Israel wieder zurechtbringt in jener Zeit, die er selbst die Wiedergeburt nennt, dass er dann die Seinen zurücklässt, dass wir dann bei diesem Werke nicht beteiligt sind, etwa nur in der Aufgabe, Engel zu richten, hoch oben im Andromeda-Nebel. Ich freue mich, dass ich auch einmal beteiligt sein werde an der Zurechtbringung Israels. Aber es kommt ja nicht auf unsere Vorliebe an. Das wird der Herr entscheiden. Wir werden alle Zeit gemeinsam bei dem Herrn sein. Ich weiß nicht, ob Sie darauf geachtet haben, dass die Entrückung der gesamten Gemeinde gilt, mit wenigen Ausnahmen, über die ich jetzt nicht sprechen will. Denn auch die in Christo Entschlafenen, die Toten in Christo, werden auferweckt und werden dann mit uns, die wir hoffentlich zur letzten Generation der Gemeinde gehören, dem Herrn entgegengerückt in die Luft und mit uns gemeinsam verwandelt werden in die Herrlichkeit Jesu und in die Gleichheit seines Leibes und seiner Parousie. Wenn Sie den Text beachtet haben, dann werden Sie gehört haben, dass die Toten in Christo zuerst auferstehen. Und dass danach wir, die wir übrig bleiben, bis zur Parousie des Herrn, mit ihnen gemeinsam entrückt werden. Hier ist ein zuerst und ein danach. Zwischen diesen beiden Zeitbegriffen kann eine gewisse Zeit liegen. Wir wissen nicht, wie groß diese Zeit ist. Ich werde am Ende noch einmal darauf zurückkommen. Wir möchten einmal zunächst darauf hinweisen, dass zwei große Gestalten gegeben hat in jener Urzeit. Und diese beiden großen Gestalten waren Henoch und Noah. Beide verkörpern und versinnbildlichen zwei verschiedene Weisen der Errettung. Während Henoch etwa 660 Jahre vor der großen Mabul, vor der großen Flut, entrückt wurde in die Herrlichkeit Jahwes, wurde Noah hindurchgeführt durch diese Flut, in jenem Kasten, in jenem Schiff, das er selbst sich erbaut hatte. Die Entrückung Henochs, 660 Jahre vor der Flut, wobei wir bedenken müssen, dass die vorsintflutlichen Generationen wesentlich länger waren als unsere heutigen, gemessen an den Lebensaltern der Urväter. Seine Entrückung fand aber statt 57 Jahre nach dem Tode Adams. Schauen Sie einmal in die Elberfelder Bibel hinein, wo diese Urväterzeiten in einer Übersicht dargestellt sind. Von daher gibt es überhaupt keine Problematik in der Väterüberlieferung von Adam an. Wenn Sie bedenken, dass dann Sem, der Sohn Noahs, der Erste war, der die gesamte Väterüberlieferung von Adam an, die durch die Flut hindurch gerettet war, auf Keilschrifttäfelchen gesammelt und aufbewahrt hat, sodass die Juden von der Sprachenschule, von der theologischen Schule Schems sprechen. Schem ist ja der Name, der hochheilige Name Yahweh. Dann ist dies überhaupt kein Problem, dass die gesamte Überlieferung vor der Flut auf diese Weise aufbewahrt wurde. In einer einmaligen Weise war die vorsintflutliche Welt dämonisiert. Wir werden dann noch darauf zu sprechen kommen. Der Vater Henochs hieß Jered, Herabstieg. Es ist jener schreckenerregende, grauenvolle Herabstieg der Fürstentümer und Gewalten aus der Geisterwelt, die ihre Geistleiblichkeit, ihr Euketerion verlassen hatten und ihr Fürstentum und hereinkamen in diese Welt, um in einer grauenvolle Verzerrung und Vorwegnahme der Jungfrauengeburt Jesu aus Töchtern der Menschen sich Erstgeborene zu erschaffen und zu zeugen, die ihre Medien sein würden auf Erden. Die Titanen der Urzeit, wie sie in der Schrift genannt werden, die Männer des Namens, das heißt der okkulten schwarzen Magie. Die ganze Menschheit war verderbt, war versunken in einem Okkultismus allergrößten Ranges. Und das war der eigentliche Grund dafür, dass die Sintflut kam und alles Leben auf diesem Planeten auslöschte. Ich darf einmal ganz kurz etwas zu dieser großen Flut sagen. Ich könnte jetzt eine halbe Stunde darüber sprechen, aber das möchte ich nicht tun, weil wir wesentlichere Dinge zu besprechen haben. Jene große Flut, vor der Henoch durch die Entrückung bewahrt wurde, Noah aber in seiner Arche, in seinem Kasten hindurchgeführt wurde. Diese große Flut ist eine Neuauflage einer urzeitlichen Wasserüberschwemmung von Himmel und Erde, die zu jenem Tohuwabohu geführt hat, die dem zugrunde lag, was dann Gott in 7 Tagen seiner Neuschöpfung wieder ins Dasein zurückrief. Es hat also schon einmal eine solche gewaltige Flut gegeben. Ich möchte sagen, dass es eine geistliche Wiederholung dieser Flut am Ende der Tage geben wird. Wir werden dann noch darüber zu sprechen haben. Dies war aber nicht, wie manche Theologen sagen, eine armselige Pfütze in Mesopotamien, die dort eine Wüste überschwemmt hat am Euphrat und am Tigris, ein Hochwasserstand dieser beiden Ströme, sondern nach dem Zeugnis der Bibel eine Überflutung der gesamten Erde, ja sogar aller ihrer Berge. Gläubige Wissenschaftler weisen uns heute auf einen Tatbestand hin, der uns erläutern könnte, was die Brunnen der großen Tiefe waren, die damals aufbrachen, und die Schleusen des Himmels, die zu jenen gewaltigen Wassermengen führten, die die große Flut hervorbrachten. Offensichtlich war die Welt vor der Sintflut umgeben von einem Wasserschirm, weshalb es noch keine direkte Sonneneinstrahlung gab, sondern nur ein indirektes Treibhausklima. Und das ist wohl auch der Grund, warum auch der Friedensbogen erst nach der Flut erscheint, wo die direkte Sonneneinstrahlung auf die Erde erfolgen konnte. Und diese Wasserhülle um die Erde, dieser Wasserring, hat die Erde in einer weitaus vollkommeneren Weise vor der tödlichen Todesstrahlung aus dem Weltenall abgeschirmt, als es heute der Magnetring tut, den man den Van Allen-Ring nennt. Wenn es den nicht gäbe, würde die ganze Erde und alles Leben auf der Erde augenblicklich vernichtet. Eine noch größere Abschirmung, was dann dazu führte, dass auch das genetische Material der Menschen weitaus unversehrter war, als heute es beim Menschen der Fall ist. Und deshalb diese großen Lebensalter. Haben Sie noch nie bemerkt, dass nach der Flut das Lebensalter der Menschen plötzlich abrutscht in den Keller auf 120 Jahre, auf 90 Jahre, auf 70 oder wenn es hochkommt, 80 Jahre? Das ist eine Folge dessen, dass nun die kosmische Strahlung in einer weitaus größeren Weise das genetische Material des Menschen verwüstet, zerstört und zu einem schnelleren Verfall führt, der dann schließlich das Sterben einleitet. Aber das nur nebenbei. Und zu den Brunnen der großen Tiefe etwas, was ich kürzlich las. Allein unter der Wüste Sahara liegen 150.000 Kubikkilometer Wasser. Wenn dieses Wasser über Europa ausgebreitet würde, stünde ganz Europa bis zum Ural unter einer Wasserdecke von 15 Metern Höhe. Das ist einer jener großen Brunnen der Tehom, der Tiefe. Und nun möchte ich die beiden Stellen von Henoch und Noah lesen, von Henoch dem 7. nach Adam und Noah dem 8. nach Adam, wie sie uns gegeben werden in Hebräer 11. Hebräer 11, Vers 5 bis 6. Durch Glauben wurde Henoch entrückt, damit er den Tod nicht erblicken sollte. Und er wurde nicht mehr gefunden, weil Gott ihn geraubt oder entrückt hatte, hinweggerissen hatte. Er brauchte also nicht durch das Sterben hindurchzugehen, sondern wurde hineingenommen in die Herrlichkeit Jehovas. Ein Vorbild darum für die Gemeinde und ihre Entrückung. Er wurde nicht mehr gefunden. Offensichtlich hat man ihn gesucht. Und das wird auch einmal sein, wenn die Gemeinde entrückt worden ist zum Herrn. Man wird sie suchen, man wird plötzlich Hunderttausende, vielleicht Millionen von Menschen vermissen auf Erden. Aber glauben Sie ja nicht, dass dann aufgrund dessen eine große Welterweckung beginnt. Oder dass in der Bildzeitung steht, Millionen von Glaubensmenschen sind dem Herrn entgegengerückt in die Luft. Sondern man wird diese Tatsache mit pseudowissenschaftlichen Mitteln hinweg erklären können. Auch die Verfinsterung der Sonne die vor dem Kommen des Herrn erfolgen soll. Und alle jene Katastrophen des Endes werden bei den Menschen auf Erden keine Erweckung hervorrufen. Es wird lediglich ein Zeichen für die sein, die das Wort Gottes kennen und die das prophetische Wort kennen. Alle anderen werden in der Verstocktheit ihres Herzens Gründe suchen und Gründe finden. Denn Gott arbeitet auch bei diesen endzeitlichen Katastrophen nicht gegen seine Schöpfung, sondern mit seiner Schöpfung und mit den Elementen seiner Schöpfung und auch mit den Katastrophen, die in dieser Schöpfung beschlossen liegen. Er ward nicht mehr gefunden. Und ich möchte jetzt weiterlesen, denn vor der Entrückung hat er das Zeugnis empfangen, dass er Gott wohlgefalle, unmittelbar vor der Entrückung. Denn wer Gott naht, muss glauben, dass er ist und dass er denen, die ihn suchen, ein Belohner ist. Das ist die Grundvoraussetzung. Hudson Taylor, der große China-Missionar, hat einmal gesagt, nicht einen großen Glauben brauchen wir, sondern Glauben an einen großen Gott. Und das ist ja der Versuch der gesamten dämonischen Welt, heute unser Gottesbild Zug um Zug, Schritt um Schritt zu zerstören und Misstrauen gegen den lebendigen Gott in uns zu erwecken, und auf diese Art, wenn es sein könnte, unseren Glauben zu zerrütten. Nicht großen Glauben brauchen wir, sondern Glauben an einen großen Gott. Wer Gott naht, muss darauf vertrauen, dass er ist und dass er denen, die ihn suchen, ein Belohner ist. Und dann das andere Wort von Noah in Hebräer 11, Vers 7. Durch Glauben bereitete Noah, nachdem er einen göttlichen Ausspruch über das, was noch nicht zu sehen war, empfangen hatte, eine Arche zur Rettung seines Hauses, wodurch er die Welt verurteilte und wodurch er Erbe der Gerechtigkeit wurde, die gemäß dem Glauben ist. Oh, hören Sie, bereits Noah hatte glaubensgemäße Gerechtigkeit, von der dann später Paulus im Römerbrief so vieles schreibt. Er hatte Gerechtigkeit aus dem Glauben, Gerechtigkeit, die dem Glauben gemäß ist. Diese beiden Männer versinnbildlichen nun zwei Weisen der Errettung, aber auch zwei Aufgaben. Henoch war Gottes Prophet. Zu Deutsch bedeutet sein Name der Eingeweihte, der Heilige, der von Gott unterrichtete. Und so schildert dieser Gottesprophet Henoch die Existenz der Gemeinde in dieser bösen Welt und in dieser bösen Weltzeit. Nach wie vor glaube ich, dass das geheimnisvolle Wort davon, dass die Gemeinde in dieser Welt das Aufhaltende sei, in diesem Sinne gedeutet werden muss, dass der Geist, der die Gemeinde des Leibes Christi bewohnt und durchdringt, in dieser Welt ein aufhaltendes Moment bildet. Denn die Gemeinde ist die Säule und die Grundfeste der Gotteswirklichkeit, der Wahrheit, der Aletheia. Solange sie in dieser Welt ist, was wird sie aufhalten? Sie wird nicht aufhalten die immer stärkere Entfaltung der Gesetzlosigkeit und des Geheimnisses der Gesetzlosigkeit. Wir erleben das ja in unseren Tagen, dass alle moralischen Grundfesten zerrüttet werden und zerschlagen werden, dass man mit Frechheit und mit erhobener Hand sündigt, dass es keine Gottesfurcht und kein Sündenbewusstsein mehr gibt, weshalb auch die meisten Evangelisationen im Sande verlaufen. Was verhindert die Gemeinde als das Aufhaltende und der in ihr wirkende Heilige Geist? Das Umschlagen des Geheimnisses der Gesetzlosigkeit in der Verkörperung, in dem Sohne des Verderbens, den wir den Antichristen nennen. Und so wie Henoch entrückt wurde vor der Flut, so wird die Gemeinde entrückt werden vor dem kommenden Zorn, vor dem eigentlichen Offenbarwerden des Antichristen und damit des Zornes Gottes in der letzten Jahrwoche. Gottes Prophet war Henoch in seiner Zeit. Ich möchte dazu lesen in Lukas 21 von jener neuen endzeitlichen Flut, durch die die Gemeinde vielleicht noch hindurchzugehen hat und schon heute hindurchgeht. Lukas 21 von Vers 24. Und sie werden fallen, das heißt die Juden, durch die Schärfe des Schwertes und gefangen weggeführt werden unter alle Nationen. Und Jerusalem wird zertreten werden von den Nationen bis 1967. Das steht nicht da. Aber da hat es begonnen. Es wird zertreten werden von den Nationen, bis die Zeiten der Nationen erfüllt sein werden. Bis sie beginnen werden, auszulaufen und zu Ende zu gehen. Und das begann im Jahre 1967. Mit der Wiedervereinigung Jerusalems in der Hand Israels. Und es werden Zeichen sein an Sonne und Mond und Sternen. Und auf der Erde Bedrängnis der Nationen in Ratlosigkeit bei brausendem Meer und Wasserwogen, indem die Menschen den Geist aufgeben vor Furcht und Erwartung der Dinge, die über den Erdkreis kommen. Denn die Kräfte der Himmel werden erschüttert werden, also auch die Gravitationskräfte, die den Kosmos zusammenhalten. Da wird man sterben aus Angst. So heißt es hier. Und dann werden sie den Sohn des Menschen kommen sehen in einer Wolke, in der Schekinna der Herrlichkeit, mit Macht und großer Herrlichkeit. Was ist das für eine neue Flut? Brausendes Meer und Wasserwogen? Hat nicht Gott geschworen, dass eine solche Sintflut nie mehr auf Erden kommen werde? Es ist eine neue Flut. Wiederum öffnen sich die Schleusen des Himmels. Und die Mächte der Dämonie und der Finsternis werden herabgeworfen, so wie es Offenbarung 12 schildert. Satan und sein gesamtes Heer aus der Stratosphäre, aus der Himmelswelt, aus dem Heerlager, das er bis heute einnimmt, auf diese Erde. Dann werden die Planetarier kommen, auf die man hofft, von denen man heute allerorten redet, die mit wissenschaftlichen Methoden gesucht werden. Und unsere Erde ist heute schon von einer einzigartig großen okkulten Überschwemmung eingehüllt. Das ist die Grundlage für alles, was heute läuft an Wundersucht und falscher Charismatik, an okkulter und medialer Öffnung, auch was den planetarischen Gedanken anbetrifft. Die Schleusen des Himmels und die Brunnen der großen Tiefe, von denen die Offenbarung redet, aus denen böse und finstere Geister hervorströmen werden auf diese Erde. Schon heute beginnt dies. Es gibt keine Großstadt, wo es nicht mehr Hexen und Zauberer und Okkultisten und Satansanbeter gibt als Priester und Prediger und Pfarrer. Da steht nun Henoch, der Gottesprophet, inmitten dieser Generation des Okkultismus und der Verfinsterung, des Hereinbruchs kosmischer Mächte schon zur damaligen Zeit, weshalb sein Vater den Namen Jered trug, herabstieg, herabkommen. Von diesem Gottespropheten werden wir dann noch hören. Aber zunächst das Wort von Noah, ganz kurz in wenigen Sätzen. Während der Gottesprophet Henoch die Gemeinde abbildet, schildert Noah das endzeitliche Israel. So wie er durch die Flut hindurchgehen musste, muss Israel einmal durch die große Drangsal, durch die Drangsal Jakobs, durch jene letzten 7 Jahre hindurchgehen. Aber das endzeitliche Israel wird dann in den beiden Zeugen und in den 144.000 erweckten Messiasgläubigen Erstlingen und schließlich in dem erweckten Orthodoxen Sonnenweibe Herold der Gerechtigkeit sein, wie Noah zu seiner Zeit. Noah war nicht Prophet, sondern er hatte die Gerichtsverkündigung. Er verkündigte das kommende Gericht, Herold der Gerechtigkeit. Und das ist die Verkündigung, die einmal notwendig sein wird in der Endzeit. Gottesfurcht und Gericht. Und das sollte auch in unserer Verkündigung heute wieder mehr Platz greifen. Der Hinweis auf die Furcht Gottes, auf die Heiligkeit Gottes, auch die Ankündigung des Gerichtes, das ja am Hause Gottes beginnt und nicht an der Welt. Aber Noah heißt auch der Tröster und Ruhebringer. Und so wird einmal das Volk Israel durch diese große Flut des Endes hindurchgeführt und in die Ruhe Gottes eingeführt, in jenes Friedensreich des Messias. Denn es ist noch eine Ruhe vorhanden für das Volk Gottes. Und dann wird es getröstet, tröstet, tröstet mein Volk. Redet zum Herzen Jerusalems, dass ihr Gericht und dass ihre Trübsal zu Ende ist. Und dann tröstet sie der lebendige Gott. Mit dem Kommen des Messias, der sie an sein Herz zieht und in seinem Reiche, wo sie völlig aufgerichtet werden. Nun zu Henoch selbst. Von seiner Prophezeiung lesen wir in Judas 14 bis 15. Sie geschah etwa 50 Jahre nach Adams Tod, nach den Berechnungen und Zeitangaben der Bibel. Siehe, der Herr kommt. Und weil das Hebräische zeitlos ist, kann es auch heißen, siehe, der Herr wird kommen. Inmitten seiner heiligen Myriaden, inmitten von Zehntausenden von Engeln, um Gericht auszuführen wider alle und völlig zu überführen alle ihre Gottlosen von allen ihren Werken der Gottlosigkeit, die sie gottlos verübt haben, und von all den harten Worten, die gottlose Sünder gegen ihn geredet haben. Und nun hat dieser Henoch eine doppelte prophetische Perspektive. Einmal sieht er die Gottlosigkeit seiner Zeit, vor der Flut, die Gottlosen und Gesetzlosen seiner Zeit, den Herrn, der da kommen wird, um durch die große Flut Gericht auszuüben, an allen Kreaturen der Erde, sonderlich an allen Menschen. Zum anderen aber sieht er weit hinaus in die Zeiten und sieht bereits jetzt schon den kommenden Herrn Jesus Christus, den Messias. Denn der Apostel Judas deutet dieses Henoch-Wort auf das endzeitliche Kommen Jesu Christi. So wie es oftmals ist, und wenn ich in meinen geliebten Bergen auf einem Berge stehe, dann habe ich das schon oftmals erlebt, dass an einem schönen Tag bei klarem Wetter, etwa bei Föhn, dass man dann hinausschauen kann, bis auf 150, manchmal 200 Kilometer. Man sieht nicht die Täler und Schluchten und Ebenen, die dazwischen liegen, aber man sieht die Hügel und die Bergspitzen in der Ferne. Das ist immer überwältigend. Und so hat dieser Mann die Berge im Vordergrund gesehen, aber auch die Berge ganz weit in der Ferne, den kommenden Herrn Jesus Christus. Und wenn Sie einmal in Judas 14 bis 15 nachlesen oder von Vers 4 bis 16, wo die Gesetzlosen geschildert werden, über die der Herr Gericht halten wird, dann werden Sie spüren, dass dies auch die Gesetzlosen und Gottlosen unserer Zeit sind. Ich muss es mir leider sparen, diese Liste vorzulesen und sie zu präzisieren und auszulegen. Ich habe das einmal gemacht in einem Kreis und da war ich eine anderthalbe Stunde dann schon am Reden und das möchte ich heute nicht tun. Lesen Sie es einmal zu Hause nach. Henoch, der Gottesprophet. Sie werden sagen, ist das denn wahr, dass auch unser Herr Jesus Christus verbunden mit heiligen Myriaden wiederkommt, mit heiligen Engeln? War das nicht nur am Berg Sinai, als Jahwe sein Gesetz erlassen hat, begleitet von heiligen Myriaden, die dieses Gesetz auf Erden am Sinai angeordnet haben, als Mittler in der Anordnung? Ist das denn wahr, dass unser Herr Jesus wiederkommt zum Gericht? Wenn wir einmal hineinschauen in 2. Thessalonicher 1, finden wir dieses prophetische Wort Henochs im Munde des Paulus unversehrt wieder und nur mit wenigen Hinzufügungen verändert. 2. Thessalonicher 1, Vers 4 bis 10. Dort heißt es, sodass wir selbst uns euer rühmen in den Versammlungen Gottes, wegen eures Ausharrens und Glaubens in allen euren Verfolgungen und Drangsalen, die ihr erduldet, ein offenbares Zeichen des gerechten Gerichtes Gottes, dass ihr würdig geachtet werdet des Reiches Gottes, um dessen Willen ihr auch leidet. Wenn es anders bei Gott gerecht ist, Drangsal zu vergelten denen, die euch bedrängen, und euch, die ihr bedrängt werdet, Ruhe mit uns gemeinsam bei der Offenbarung des Herrn Jesus vom Himmel her. Diese wird geschehen mit den Engeln seiner Macht in flammendem Feuer, wenn er Vergeltung übt an denen, die Gott nicht kennen und an denen, die der frohen Botschaft unseres Herrn Jesus Christus nicht gehorchen, welche Strafe leiden werden, äonisches Verderben, weg vom Angesicht des Herrn und von der Herrlichkeit seiner Stärke, wenn er kommen wird. Da haben Sie das gleiche Wort noch einmal in paulinischer Redeweise. Wunderbar, wie hier eine Prophetie einen Menschen in der Urzeit vor der großen Flut gegeben wird, die bis in die Tage der Wiederkunft Jesu reicht, die wir noch gar nicht erlebt haben, auf die wir noch warten, wenn wir wirklich gläubig sind und wenn wir wirklich wiedergeborene Menschen sind, sodass wir seine Erscheinung, seine Epiphanie liebhaben, liebend ersehnen. Und nun möchte ich über das Werden Henochs in der mir verbleibenden Zeit noch etwas sagen, über seine geistliche Biografie. Nun, Sie haben alle schon irgendwann einmal eine Biografie, einen Lebenslauf geschrieben, etwa bei einer Bewerbung, wo dann die Stationen Ihrer Berufsausbildung geschildert wurden, Ihr Studium, Ihre Zeugnisse, Ihre Bewährungen im Beruf, Ihre Wünsche, was den Beruf anbetrifft und so weiter und so weiter. Aber das ist doch wirklich nur ein ganz schwaches Lebensbild und eine ganz schwache Biografie. Denn wir haben alle noch eine andere Biografie unseres Werdens, wo alles aufgeschrieben wird, was wir in unserem Leben geworden sind und was wir in unserem Leben ausgestaltet haben. Auch was wir unter der Führung des Heiligen Geistes geworden sind, in jenem Wachstum und Werden, das uns verordnet ist, von Jesus Christus. Und das wird nicht nur in unserer Persönlichkeit, in unserer Seele eingeschrieben und in jenen Büchern, nach denen wir einmal gerichtet werden, sondern das wird auch eingeschrieben in unser Antlitz, Zug um Zug, Rune um Rune. Das können wir nicht verbergen und spätestens im Alter kommt die große Demaskierung. Da können wir nicht mehr so Kulissenschieberei und Theaterspiel machen, wie wir das tun können in unserer Jugend, wo die Tafel unseres Gesichtes noch blank ist. Henochs geistliches Werden. Ich möchte den Text lesen aus 1. Mose 5, 18 bis 24. Und Jared lebte 162 Jahre und zeugte Henoch. Und Jared lebte, nachdem er Henoch gezeugt hatte, 800 Jahre und zeugte Söhne und Töchter. Und alle Tage Jareds waren 962 Jahre und er starb. Und Henoch lebte 65 Jahre und zeugte Methuselah, seinen Erstgeborenen. Da hat man dann gesagt, ach, dieser junge Mann hat auch schon ein Kind. Ja, so war das damals. Und so wird das einmal sein im Friedensreich des Messias, wo die Menschen wieder das Alter der Bäume haben werden. Und wo ein 100-Jähriger nach seiner Sünde gestraft vorzeitig sterben wird, sodass man sagen wird, dieser junge Mann ist auch schon gestorben. Da werden diese urzeitlichen Verhältnisse wiederhergestellt sein. Und nun kommt ein ganz wichtiger Satz. Und Henoch wandelte oder hielt Schritt mit Gott, nachdem er Methuselah gezeugt hatte. Offensichtlich vorher nicht. 300 Jahre und zeugte Söhne und Töchter. Und alle Tage Henochs waren 365 Jahre. Er wandelte mit Gott 300 Jahre. Da haben wir es doch noch leicht, wenn wir nur 30 oder 40 oder 50 Jahre mit Gott zu wandeln haben. Dann brauchen wir nicht seufzen und stöhnen unter dieser unerträglichen Last der Nachfolge. Denn die Last Jesu und das Joch Jesu ist leicht. Meine Last ist leicht. Und darum sagt er, kommet her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Ihr Belasteten und Schwermütigen. Mein Joch ist leicht. Er wandelte mit Gott. Und Henoch wandelte mit Gott, so steht es noch einmal. Und er war nicht mehr gefunden, denn Gott nahm ihn hinweg. Nun möchte ich die Stationen des geistlichen Werdens Henochs einmal aufzeichnen und damit unser geistliches Werden und das Werden der Gemeinde vergleichen. Zunächst lebt er 65 Jahre wie alle anderen vor der Flut. Nach Matthäus 24 haben die Menschen der damaligen Zeit gegessen und getrunken, haben sich verheiratet und haben ihre Söhne und Töchter verheiratet. Das war also ein reiner Familienbetrieb. Und darin hat sich auch Henoch erschöpft. Er hatte vielleicht in seinem Haus noch irgendeinen Götzen stehen, den er sich zur Anbetung hingestellt hatte, ich weiß es nicht, so wie in unseren schönen bayerischen Häusern in einem Herrgottswinkel dann das Kruzifix fix hängt und davor andere Dinge, die verehrt werden. Ich möchte das nicht verspotten. Es gibt auch in den Familien von Glaubenden, auch von freikirchlichen Glaubenden, manchmal einen Gott, der lediglich die Funktion eines Familiengottes zu erfüllen hat. Das ist wichtig, dass Gott unseren Alltag segnet. Das ist wichtig und richtig, dass er unser Essen und Trinken segnet. Dass er unser irdisches Leben segnet. Dass er unsere Ehe segnet, unser Heiraten und verheiratet werden. Aber das ist nicht alles. Wichtig ist jener zweite Schritt, den Henoch erfährt nach der Zeugung Methuselahs, dass er dann Schritt hält mit dem lebendigen Gott, dass er mit Gott wandelt, denn das sind die eigentlichen Jahre, die bei Gott zählen. Das ist jene zweite Gnade, von der einmal Paulus gesprochen hat. Ich möchte gerne zu euch nach Korinth kommen, damit ich euch eine zweite neue Gnade mitteile, damit dann bei euch endlich das anfangen kann, was da heißen könnte, Schritt halten mit dem lebendigen Gott, wandeln mit Gott, bleiben und leben in seiner Gemeinde. Das ist die Chance der Lebenswandlung, wo wir Jahre gewinnen, die bei Gott zählen, wo wir als die Weisen die Zeit auskaufen, die uns gegeben ist, damit wir unsere Tage zählen so, dass wir ein Herz voll Weisheit heimbringen. So heißt es eigentlich im Psalm 90. Jenes Wort, das Martin Luther übersetzt hat, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, damit wir klug werden. Das ist das rechte Abreißen des Kalenderzettels. Lehre uns, unsere Tage zählen so, dass wir ein Herz voller Weisheit heimbringen. Und das gilt auch der ganzen Gemeinde. Heute, wo Gott durch die Weltgeschichte mit Riesenschritten in einem unerhörten Tempo geht, denken wir nur an die vergangenen 3 oder 4 Jahre. Da gilt es für die Gemeinde, wenn sie prophetisch geschult ist, wie Henoch am prophetischen Wort, neu Schritt zu fassen, und Schritt zu halten mit Gott, der seine endzeitlichen Ziele verwirklicht und seinen Heilsplan, damit wir nicht da hinten bleiben. So sollen wir den Kairos auskaufen, die Gotteszeit, die er in unsere Lebenszeit als seine gefüllte Zeit hineingegeben hat. Henoch wandelte mit Gott, nachdem er Methuselah gezeugt hat. Was hat das zu tun mit der Zeugung Methuselahs? Hat das die Wende in seinem Leben ausgelöst, dass er jetzt einen Sohn bekam? Ich glaube nicht. Das war damals kein Problem. Da wuchsen die Kinder heran wie das Unkraut im Garten. Da waren noch nicht die Probleme, die heute manche haben, die kinderlos sind. Wir erfahren vielleicht die Lösung, wenn wir den Namen dieses seines Sohnes kennenlernen. Es gibt ja manchmal Gläubige, die geben ihren Kindern schreckliche Namen. Dann rennen sie in der Schule mit Namen herum aus dem Alten Testament und werden verspottet. Ich kenne einen Bruder, der hat seinem Töchterlein den Namen Talita Kumi gegeben. Und dann hat der Standesbeamte wahrhaftig bei der israelischen Botschaft in Godesberg angefragt, ob es den Namen im Hebräischen auch wirklich gibt. Mägdlein, stehe auf. Aber ich befürchte, dass sie dann später Tali gerufen wird. Methuselah, der hatte auch einen solch furchtbaren Namen. Das heißt nämlich zu Deutsch Todespfeil, Todesschwert. Er sendet sein Sterben, nämlich Gott. Der arme Knabe. Und weshalb gibt Henoch diesem seinem Sohn diesen Namen? Weil er in dieser Zeit seine prophetische Offenbarung empfangen hat von dem kommenden Gericht, von dem Todesschwert Jahwes, wo Jahwe sein Sterben sendet. Prophetische Schau. Und diese prophetische Schau hat jenen Wandel mit Gott ausgelöst in seinem Leben. Und das ist wichtig für die Gemeinde Jesu, dass sie nicht nur ernährt wird mit der gesunden, wortgemäßen Milch, der unverfälschten Milch des Evangeliums, die ja eine Nahrung für Säuglinge ist, für Kleinkinder, für solche, die jung sind im Glauben, sondern dass sie auch Nahrung darbietet für Erwachsene und Zielstrebige, nämlich festes Brot, feste Speise, der Erkenntnis des Wortes Gottes und aller seiner Zusammenhänge, sodass es mehr und mehr zu einer Zusammenschau kommt. Viel wichtiger als die Teilung des Wortes ist die Zusammenschau des Wortes, die prophetische Schau, die das Wort Gottes in der rechten Weise fügt. Aber dann kommt noch eines, die Lampe an einem dunklen Ort. Und dass unsere Weltzeit Nachtzeit ist und dass diese Nachtzeit immer und immer dunkler wird, sodass wir mit Fug und Recht sagen können, dass wir heute auf Mitternacht zugehen, das wissen wir. Und diese Lampe zur Orientierung an einem dunklen Ort ist das prophetische Wort. Wenn die Gemeinde Jesu weithin meint, sie könne auf das prophetische Wort verzichten. Und das ist in vielen Kirchen, Gemeinschaften und Gemeinden der Fall, auch in den Freikirchen. Dann tut sie sich einen nicht zu reparierenden Schaden an und wird in die Irre gehen in dieser unserer letzten dämonisierten Zeit. Prophetisches Wort. Dann kann man mit Gott wandeln, mit Gott Schritt halten. Bei dem Tempo, das Gott heute vorlegt in der Weltgeschichte. Ich darf einmal das Gleichnis von den 10 Jungfrauen auf die Gemeinde anwenden. Das sind 5 Jungfrauen, das sind kluge Jungfrauen. Sie haben Lampen und haben Öl in diesen Lampen. Die Lampe des prophetischen Wortes und das Öl des Geistes, der dieses prophetische Wort interpretiert und lebendig macht und zum Leuchten bringt. Da gibt es noch 5 törichte Jungfrauen. Übrigens, alle 10 haben die Aufgabe, so wie es damals im Altertum war, den Bräutigam abzuholen aus seinem Dorfe und ihn dann seiner Braut zuzuführen. Könnte durchaus eine Aufgabe der Gemeinde des Leibes sein. die wir entgegengerückt werden, ihm in die Luft, ihn abholen und mit ihm gemeinsam als seine vollendeten Heiligen auf diese Erde zurückkehren, um ihn dem Bräutigam, seiner Braut, zuzuführen. Und was ist nun mit den törichten Jungfrauen? Die haben auch die Lampe des prophetischen Wortes. Auch unsere liberalen Theologen haben diese Lampe des prophetischen Wortes. In der Bibel. Auch das orthodoxe Israel hat diese Lampe des prophetischen Wortes. Allerdings steht von dem Weibe Israel in Sprüche 31, dass die Lampe des Weibes auch in der Nacht nicht völlig ausgeht. Also da ist schon noch ein Brennen, wenn Juden sich mit dem prophetischen Wort beschäftigen. Die törichten Jungfrauen haben kein Öl in den Gefäßen, keinen Geist, der diese Lampe zum Brennen, zum Leuchten bringt. Sie haben das Wort und verstehen es nicht. Sie sagen, es gilt uns nicht. Oder sie sagen, was haben wir denn mit Israel zu tun? Oder sie sagen, das ist Spielerei, die Beschäftigung mit dem prophetischen Wort, sodass es einen unserer CA-Kreise gibt, der den Namen trug, jedenfalls in früheren Jahren, Freunde des prophetischen Wortes. So als ob das in unser Ermessen gestellt wäre, uns mit diesem Worte zu beschäftigen. Als ob das ein Hobby und eine Spielerei wäre für wenige Experten. Und dann sagen die törichten Jungfrauen, als der Ruf kommt, auf, der Bräutigam kommt, ihm entgegen. Und als sie merken, dass ihre Lampen nicht mehr brennen, sagen sie zu den klugen Jungfrauen, gebt uns doch von eurem Öl. Ihr habt so viel, gebt uns etwas ab, damit auch unsere Lampen brennen. Dort, wenn die Geschichte aktuell wird. Und da haben wir wieder einmal, so dachte ich in jungen Jahren, einen typischen Fall geistlichen Egoismus. Da sagen die klugen Jungfrauen, kommt gar nicht in Frage. Wir geben euch nichts ab. Geht ihr mal hin zu den Krämern, zu den Verkäufern der Frömmigkeit und kauft euch dort das Öl. Bis mir plötzlich klar wurde, was wir geworden sind unter der Führung und Gestaltung Jesu und unter der Prägung des Heiligen Geistes in einem langen Leben, auch der Beschäftigung mit der Heiligen Schrift, ist nicht einfach von hier auf jetzt übertragbar auf einen anderen Menschen. Wir können es ihm nicht einfach überstülpen. Und deshalb ist das geistliche Werden so außerordentlich wichtig. Unsere geistliche Biografie, nach der wir auch einmal gerichtet werden. Vor seiner Entrückung hat Henoch das Zeugnis empfangen, dass er Gott wohlgefalle. In einer besonderen Weise könnte auch das etwas zu sagen haben in Bezug auf die Entwicklung und Reife und Ausreife der Gemeinde. Das Neue Testament nennt eine Kindheit der Gemeinde, eine Jugendzeit der Gemeinde und im Epheserbrief eine Altersausreife der Gemeinde. Wir könnten sagen, ein kirchengeschichtliches Greisenalter. Aber keine Verkreisung. Der Mann, der vollkommene Mann, der Christus, muss ausreifen, muss seine Fülle erreichen. Wenn ich in Römer 11, Vers 25 das Wort lese, Verstockung ist Israel zu einem Teil widerfahren, bis die Fülle, das Pleroma, aus den Nationen in die Herrlichkeit eingehe. Dann wird dies immer gedeutet, die Vollzahl, die volle Zahl der Gemeinde, wenn auch das letzte Glied dem Leibe Christi hinzugetan worden ist. Das ist gewisslich wahr. Aber es kann auch etwas anderes bedeuten. Es kann bedeuten, Verstockung ist Israel partiell widerfahren, so lange, bis die Gemeinde aus den Nationen ihr Pleroma, ihre Fülle, ihr qualitatives Reifeziel erreicht hat, nämlich jene Altersreife des Messias, des Christus, von der Epheserbrief redet und von der er sagt, dass wir doch alle hinzukommen mögen, die ganze Gemeinde, alle Heiligen, zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes, damit wir dann nicht mehr umhergeworfen werden von jedem Wind der Lehre. Und dieser Nachsatz kann Sie darauf hinweisen, dass dieses Ziel, dieses Reifeziel, schon auf Erden erreicht werden soll. Dies ist die Endzeitstrategie des Apostels Paulus für das Werden der Gemeinde. Ich stehe oft fragend vor diesem Wort, denn es ist noch nichts davon zu sehen. Kaum etwas. Ich hoffe, dass es noch geschieht in den Wirren und Schlägen des Endes, der Wirkung des Geistes, der wir uns öffnen. Und vielleicht können wir alle dazu beitragen, dass diese endzeitliche Reife der Gemeinde erreicht werde. Einheit des Glaubens des Sohnes Gottes. Einheit der Erkenntnis des Sohnes Gottes. Nicht der Erkenntnisse innerhalb einer bestimmten Dogmatik. Personale Erkenntnis des Sohnes. Personaler Glauben des Sohnes. Glaube Jesu Christi in uns allen, dessen, der der Urheber und der Vollender des Glaubens ist, auch in jener letzten Altersreife der Gemeinde Jesu Christi. Vor der Entrückung das Zeugnis des Wohlgefallens Gottes. Ist es nun so, dass Sie bangen müssen, dass Sie darauf warten müssen, dass Sie noch ein zusätzliches Zeugnis empfangen müssen, damit Sie dann sagen können, auch ich werde einstmals entrückt, auch ich werde dabei sein. Das eine Zeugnis haben Sie ja doch wohl, das in Römer 8, Vers 16 beschrieben wird, dass der Heilige Geist uns bezeugt, in Kooperation mit unserem Geiste, dass wir Söhne Gottes sind, Kinder Gottes. Ich möchte hier ein ganz klares Wort sagen. Wer geistlicherweise erfahren hat, was in Kolosser 1 steht, Vers 12 bis 13, dass er nämlich innerlich herausgenommen worden ist aus der Vollmacht der Finsternis, aus der Rechtsbefugnis finsterer Mächte durch den Tod Jesu. Wer geistlicherweise erfahren hat, unter der Prägung des Geistes, dass er mehr und mehr angepasst wurde zur Teilnahme an dem Erbteil der Heiligen in dem Licht. Und wer innerlich geistlich erfahren hat, dass er vom Vater hineinversetzt wurde in das Königtum des Sohnes seiner Liebe, wo er unser König und Herr ist, der darf damit rechnen, ohne jeden Widerspruch und ohne jeden Zweifel. Schon gar nicht, wenn er depressiv ist und unter solchen Dingen leidet, dass er einstmals, vielleicht in gar kurzer Zeit, endgültig herausgerissen wird aus der Rechtsbefugnis der Finsternis, sodass sich dann prophetisch verwirklicht, dass der Herr den Satan unter unsere Füße zertritt, wenn wir dort oben bei dem Herrn sind als die vollendete Gemeinde. Wo wir dann wirklich und endgültig, auch wenn unser Leib hineinverwandelt wird in die Schönheit und Herrlichkeit seines Christusleibes, angepasst sind zur Teilnahme an dem Erbe der Heiligen in dem unzugänglichen Licht Gottes. Und dass wir dann endgültig auch in einem ganz realen prophetischen Sinne hineinversetzt werden in das Königtum des Sohnes seiner Liebe. Durch die Entrückung, durch die Verwandlung. Aber es könnte vielleicht doch noch in irgendeiner Form ein solches Zeugnis Gottes geben vor der Entrückung der Gemeinde. Und ich möchte hier ganz klar sagen, das sagt so die Schrift nicht. Das ist eine Schlussfolgerung anhand von einer Schriftstelle, und anhand der Aussage, dass die Toten in Christo zuerst auferstehen und die, die da übrig bleiben bis zur Wiederkunft des Herrn und die nicht durch das Sterben hindurch müssen, danach mit ihnen gemeinsam entrückt werden. Ich möchte dazu lesen, zu dieser Denkmöglichkeit, Matthäus 27, 51 bis 53. Und siehe, der Vorhang des Tempels zerriss in zwei Stücke von oben bis unten, ein Tode Jesu. Und die Erde erbebte und die Felsen zerrissen und die Totengrüfte öffneten sich. Und viele Leiber der entschlafenen Heiligen des alten Bundes wurden auferweckt. Und sie gingen nach seiner Auferweckung aus den Totengrüften hervor und gingen in die heilige Stadt Jerusalem und erschienen dort vielen. Bis sie dann mit dem Herrn gemeinsam bei seiner Himmelfahrt und Thronerhöhung als Wolke der Zeugen emporgehoben wurden in die Herrlichkeit. Ja, stellen Sie sich das einmal vor. Da sind jüdische Priester, da ist vielleicht ein Nikodemus, da sind Oberste des Volkes, da sind Judenchristen, die sich versammeln und plötzlich steht vor ihnen ein David oder ein Abraham oder ein Gideon oder ein anderer von den Glaubenszeugen aus Hebräer 11. Anders kann es nicht gewesen sein. Und auch dies wird sicherlich beigetragen haben zu jener Buße vieler Juden, vieler Priester und Pharisäer in Jerusalem. Nicht nur das Pfingstereignis. Und so könnte es sein, beachten Sie bitte, dass ich hier im Konjunktiv spreche, so könnte es sein, dass die Toten in Christo, die zuerst auferstehen, vielen erscheinen in der letzten Generation der glaubenden Christen und ihnen das Zeugnis des Wohlgefallens Gottes überbringen und ihnen den Termin der Entrückung ankündigen. Zuerst danach. Ich möchte schließen mit einem Wort, das einmal Bruder Willi Schirmacher geschrieben hat, im Mitteilungsblatt der CA. Und zwar war es im Jahre 1967 nach dem Sieben-Tage-Krieg, als die Existenz Israels für viele auf dem Spiel stand. Und er sagt dort, wir stellten uns der Tatsache, dass eine Vernichtung Israels auch das Ende unseres Dienstes bedeuten würde. Warum? Weil dann das prophetische Wort zur Lüge gestempelt würde. Ich weiß noch, wie Bruder Robert Schade in den Speisesaal hereinkam und sagt, wenn Israel vernichtet wird, verbrenne ich meine Bibel. Ja, ich weiß, das sind keine kühlen Schreibtischtäter. Das sind Menschen, denen das Herz brennt für das Wort Gottes und für das prophetische Wort und für Israel, so wie das Herz Gottes brennt und schlägt für dieses sein noch nicht erneuertes Volk. Da kann man nicht neutral bleiben, auch nicht objektiv bleiben. Und dann führt er Folgendes aus. Solche Fragestunden sind außerordentlich bedeutungsvoll. Es muss neu gefragt und neu geforscht und aufgeschlossen werden. Das gehört zu den Drangsalen, die sich um des Wortes willen erheben, aus denen die Geduld wächst mit der Bewährung und der daraus kommenden Erwartung. Es ist eine der tröstlichen Tatsachen der Schrift, dass der Geist der Prophetie dem geschenkt wird, der sich danach ausstreckt. Der Grund des großen Mangels an prophetischem Licht liegt meines Erachtens in dem Unglauben dem Wort gegenüber. Es ist erschütternd, immer wieder zu sehen, dass es nur wenige Menschen gibt, die allem glauben, was geschrieben steht. Ich möchte einfügen, das Wort des Apostels Johannes, ihr habt die Salbung von dem Heiligen Geist und wisset alles, ist ausgesprochen im Hinblick auf die Erkenntnis des Antichristentums und des kommenden Antichristen. Das bedeutet nicht, ihr habt die Salbung vom Heiligen Geist und wisset alles und deshalb könnt ihr schön zu Hause bleiben und braucht nicht mehr zusammenzukommen zu solchen Stunden, wo euch das Wort Gottes erklärt wird. Nein, die Gesamtgemeinde Jesu hat diese Salbung des Heiligen Geistes, durch die sie prophetisch ausgerüstet wird, zur Erkenntnis dessen, in welcher Zeit wir stehen und wie der Charakter unserer Zeit ist. Nun möchte ich zu Ende lesen. Somit hat die Christenheit das prophetische Wort fast völlig verloren. Ein Teilglaube ist kein Glaube. Entweder wir glauben allem, was geschrieben steht, oder wir verfallen den Irrtümern, die Gott denen sendet, die die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen haben. Die Wahrheit ist Jesus der Herr, und er ist das Wort. Und die ganze Schrift zeugt von ihm. Bekehrung ist Hinkehr zum ganzen Wort, zur ganzen Aussage der Schrift. Als die 12 Kundschafter Israels ins Lager zurückkehrten, sagten sie nach dem Hebräischen 7 Worte des Glaubens und der Bestätigung dessen, was Gott gesagt hatte. Wirklich, das Land fließt von Milch und Honig und dies ist seine Frucht. Damit müsste nun aller Zweifel ausgeräumt sein gegenüber den weiteren Zusagen Gottes. Nun aber folgen nach den 7 Worten des Glaubens 70 Worte des Unglaubens und des bösen Misstrauens. Das Land frisst seine Bewohner. Dabei hatten sie die Wirklichkeit und die Erfahrung für sich, Riesen und Städte, deren Mauern bis in den Himmel reichten. Das Ergebnis war Sterben und für die Gemeinde eine 40-jährige Wüstenwanderung, Weinen und falsche Entscheidungen zurück nach Ägypten. So wird es auch der Gemeinde ergehen, wenn wir nicht einen klaren Ton der Posaune hören lassen, der die Zagenden aufrichtet und die Zweifler erschreckt. Durch Glauben wurde Henoch entrückt, damit er den Tod nicht erblicken sollte. Und er wurde nicht mehr gefunden, weil Gott ihn geraubt hatte. Denn vor der Entrückung hat er das Zeugnis empfangen, dass er Gott wohlgefalle. Denn wer Gott naht, muss glauben, dass er ist und dass er denen, die ihn suchen, ein Belohner ist. Amen.